Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und zuerst der Würdigung der frisch gekürten Gewinnerin des Deutschen Sachbuchpreises, der gestern Abend verliehen wurde. Und dann besuchen wir das Kabarett der Namenlosen. So heißt der neue Roman von Susanne Schädlich. Und die Berliner Schriftstellerin nimmt uns mit in die USA, wo während der Nazizeit viele deutsche Künstlerinnen und Künstler sich durchzuschlagen versuchten. Die Berühmten kennt man und von den anderen eben den Namenlosen erzählt Susanne Schädlich im Buch und gleich bei uns. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Gestern war es wieder eine große literarische Feier. In der Hamburger Elbphilharmonie wurde der Deutsche Sachbuchpreis verkündet und verliehen. Geschaffen vor 5 Jahren als sachliches, gewissermaßen Pendant zum Deutschen Buchpreis, hat die Auszeichnung ebenso hohes Renommee gewonnen. Mit 25.000 Euro ist er gleichfalls genauso schön dotiert. Und im Studio, das ist jetzt unser Lesart-Kollege und Sachbuchredakteur Christian Raphansel. Grüße dich.
Hallo, grüß dich.
8 Bücher waren nominiert, wie jedes Jahr. Die Jury hat sie unter insgesamt 234 Titeln ausgewählt, die seit April 2024 erschienen sind. Bevor wir auf Sie kommen, Christian, hören wir uns den Augenblick der Verkündung mal an.
Den Deutschen Sachbuchpreis 2025 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Uli Lust, die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte.
Uli Lust also, die Autorin mit 2 L im Vornamen über ihr Buch, mit ihrem Buch Die Frau als Mensch. Das Publikum, das klingt ja ziemlich begeistert, Christian. War es die richtige Entscheidung?
Das war sehr begeistert. Es gab Jubel, es gab Freuden, Pfiffe. Vielleicht war es auch ein bisschen überrascht und zumindest Uli selbst, das ist ja das Schöne im Livestream, man sieht die Menschen dann ja, die guckte echt verdutzt, als sie ihren eigenen Namen gehört hat. Und das Buch ist auch ein überraschendes Buch, ne? Also ein Comic über die Frauen in der Steinzeit, in der Eiszeit, in der Frühzeit. Das ist so eine Menschheitsgeschichte. Es ist auch eine Kunstgeschichte. Es geht um Jäger und Sammler. Es geht um Menschen, Affen, um Mammutmütter. Es geht um Bestattungsrituale. Es geht auch eine ganze Menge um Menstruationsblut. Und es geht immer wieder um die Frage, lesen wir eigentlich die Funde von damals? Lesen wir die eigentlich richtig, diese Knochen und diese Figürchen? Ganz zentral ist da die allererste Menschenskulptur der Weltgeschichte. Das ist eine Frauenfigur, die ist nur so 6 Zentimeter hoch, hat dafür über große Geschlechtsteile und dann guckt Uli Lust, ja, wie haben denn eigentlich im 19. Jahrhundert, als diese Figuren gefunden worden sind, wie haben denn da eigentlich die Forscher, die männlichen Forscher drauf geguckt? Ja, die dachten, das muss wohl ein Sexspielzeug sein oder ein Mutteridol, sie sagt dazu lakonisch, ja. Das waren halt die einzigen beiden Vorstellungen, die damals möglich waren. Die Frau kann nur Mutter oder Hure. Und sie sagt dann, ja, aber was wäre denn, vielleicht sind diese Figuren ja von Frauen geschnitzt worden. Vielleicht haben ja Frauen das zur Selbstbeschwörung getragen. Also sie hinterfragt Vorannahmen, sie spekuliert, das aber immer wissenschaftlich fundiert. Das ist echt ein Comic, der ist akribisch wie ein Ausstellungskatalog mit 21 Seiten Quellenangaben, aber deutlich witziger.
Ich kann mich aber nicht erinnern, Christian, dass der Deutsche Sachbuchpreis schon mal an einen Comic gegangen wäre, ist schon oben, oder?
Auch noch nicht mal nominiert. Das ist wirklich eine Premiere und dann jetzt auch gleich gewonnen. Aber ich meine, warum nicht? Der Deutsche Sachbuchpreis, der will ja Impulse setzen für die öffentliche Debatte, will Grundlage bilden für fundierte Meinungsbildung. Und die Kriterien sind Relevanz des Themas, die erzählerische Kraft des Textes, die Art der Darstellung, allgemeinverständliche Sprache, Qualität der Recherche. Das passt alles, würde ich sagen. Nebenbei will der Börsenverein damit natürlich auch Bücher verkaufen, klar.
Aber Christian, wenn man jetzt sagt, also Impulse zu Debatten der Gegenwart. Ich meine, da denkt man instinktiv, naja, da gibt es ja vielleicht etwas Drängenderes als die Steinzeit, oder? Was war denn noch so nominiert?
Ich verstehe den Gedanken. Auf den ersten Blick, ja. Also es waren 8 Bücher nominiert und manche davon waren natürlich sofort schlagend tagesaktueller. In einem ging es um die Rückkehr des Krieges nach Europa. Es gab ein Buch über digitalen Kolonialismus, also quasi diesen dreckigen Fußabdruck dieser nur scheinbar sauberen Digitalisierung. Oder auch ein Buch über Kinder als Minderheit ohne Schutz in einer alternden Gesellschaft. Aber ich finde, am Ende ist die Entscheidung doch sehr nachvollziehbar, weil das Thema ist neu, das Buch ist facettenreich, es ist wirklich großartig gestaltet, es ist eine Freude zu lesen. Und doch, ich behaupte, es ist relevant im Jahr 2025, in einem Jahr, in dem wir zunehmend mit antifeministischer Politik konfrontiert sind, weil dieses Buch zeigt eben eine Menschheitsvergangenheit, die ziemlich quer steht zu dieser heutigen Behauptung, Empathie sei eine Schwäche, die Macht des Stärkeren sei irgendwie der menschliche Urzustand, Naturzustand. Sie argumentiert und legt da das Gegenteil
Urteil ist richtig. Ja, die Menschheit hat eben nicht überlebt, weil sie zuerst an sich selbst dachte, sondern weil sie einander geholfen haben. Und da gab es dann auch nochmal einen hübschen Moment in der Preisverleihung, als sie begründet hat, weshalb das auch heute relevant sei. Ich habe das mal mitgebracht.
Weil es ist im Grunde auch heute noch so. Unser starkes soziales Netzwerk ist unser großer Überlebensvorteil. Wenn wir das aufgeben, dann schaut es nicht so gut aus. Also diese 5 Billionäre, die sich da gerade zusammenrotten, um die Weltherrschaft zu übernehmen, werden wahrscheinlich nicht das... Werden, ja, egal.
Ja, also deshalb, ich würde sagen, das ist schon ein Comic, der geht über diese bloße Erkenntnis, dass die Frühzeit vielleicht weitaus feministischer war, als uns diese grunzenden Höhlenmenschklischees das glauben lassen. Darüber geht es eben hinaus.
Was also... Schließlich ein rundum gelungener Abend in der Elbphilharmonie.
Tja, der Abend ist nochmal sowas anderes. Also ich bin sehr einverstanden mit der Preisträgerin, die eben den Abend auch mit Humor aufgemischt hat. Dieser Abend aber, ich finde, er läuft doch immer arg routiniert ab. Da gibt's dann immer die Beschwörung des Sachbuchs als Basis des faktenbasierten Diskurses. Es gibt die Warnungen vor autoritärer Verschiebung von Fakt und Fiktion. Dann gibt's ein bisschen Selbstlob auf die Buchbranche. Dann gab's diesmal sogar noch die steile Behauptung, wir als Leser böten allein durchs Lesen der Dumpfheit und politischen Allmachtsfantasien die Stirn. Das sind dann so Phrasen und ja, was weiß ich, die Bücher sind dann Treibstoff des Denkens. Das wiederholt sich dann auch noch so sehr, dass man manchmal überlegt, hat da jemand jetzt sein Manuskript vom letzten Jahr dabei? Da hat das gute Sachbuch mehr verdient.
Danke dir. Christian Rapphandl über den Deutschen Sachbuchpreis. Der ist gestern Abend verliehen worden an Uli Lust, die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. So der ganze Titel. Im Verlag Reprodukt ist der Band erschienen mit 256 farbigen Seiten, 29 Euro der Preis. In diesen Tagen beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Thema Migration im Programm. Und in diesem Zusammenhang kann man auch einen Roman stellen, der von historisch erzwungener Migration erzählt, von der Fluchtankunft und dem oft vergeblichen Bemühen, sich im neuen Land zu integrieren. Und dieses Schicksal haben viele deutsche Künstlerinnen und Künstler erfahren, die sich vor dem Naziterror in die USA gerettet haben nach 1933. Etliche Berühmtheiten haben es geschafft und von den anderen erzählt nun die Schriftstellerin Susanne Schädlich in ihrem neuen Roman Kabarett der Namenlosen. Guten Tag, willkommen in der Lesart, Frau Schädlich.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Es gibt inzwischen sehr, sehr viele kulturhistorische Darstellungen dieser Exilsituation. Ich vermute, dass Sie diese alle gelesen haben für Ihre eigene sehr aufwendige Recherche, die man Ihrem Buch auch sofort ansieht. Was hat Sie aber angespornt, inspiriert, einen Roman aus diesem vielschichtigen Stoff zu entwickeln? Hat Ihnen etwas gefehlt?
Naja, es ist ja eher eine Dokufiktion und das ist ja sowieso das, was ich gerne mache. Also Fakten, also eine wahre Geschichte suchen, Menschen, die wirklich gelebt haben und deren Geschichte zu erzählen. Also alles ist, wie Sie schon sagten, akribisch recherchiert. Die Darstellung aber dann ist fiktionalisiert.
Man, alle diese Namenlosen haben natürlich einen Namen. Ja. In Deutschland waren sie nämlich richtig berühmt, genau. Erfolgreich. Nur wurden sie eben vergessen. Gehen wir mal gleich zu einem, der mir auch nicht bekannt war. Leopold Jessner. Mhm. Wer war er?
Leopold Jessner. Also mir war der auch nicht bekannt, bevor ich dafür angefangen habe zu recherchieren. Und das war noch in L.E., ehrlich gesagt, als ich mich noch der Illusion hingab, ich würde eine akademische Laufbahn einschlagen wollen. Und das war eigentlich Thema einer Dissertation über den Jewish Club, dessen Präsident er war. Der Club war eine sehr große Immigrantenorganisation. Er machte sie groß, aber zuvor in Deutschland von 1919 bis 1930 war er der erste Generalintendant des preußischen Staatsschauspiels. Und das Besondere daran, dass er berufen wurde, war, er war A. Jude und zweitens Sozialdemokrat und er revolutionierte die Bühne. Und dass er in Vergessenheit geraten ist, ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein Rätsel. Denn Piscator ist es nicht und Brecht auch nicht. Und er war eigentlich derjenige, der, also ohne ihn wären die beiden gar nicht möglich gewesen oder hätte es sie vielleicht so nicht gegeben.
Ich meine, dieser German Jewish Club of 1933, so hieß er, ne, der da gegründet wurde, von den jüdischen Exilanten in Kalifornien und die Leopold Jessner mit dem Vorsitzenden. Was haben die denn gemacht? Was war so der Zweck? War das einfach nur auch so ein, da treffen wir uns, da sind wir zusammen?
Naja, es war eigentlich ursprünglich als Hilfsorganisation gedacht für Immigranten. Da konnte man Englisch lernen, das war eine Arbeitsvermittlung, Die haben Unterricht gegeben in Demokratisierung, amerikanische Geschichte etc. pp. Sollte auch eine, also sozusagen eine Assimilierungsstufe sein für die Leute, die da ankommen. Aber als nachdem Leopold Jessner Präsident geworden war, 1940, wurde der Club Veranstaltungsorganisation. Das heißt, er hat dafür gesorgt, mit noch anderen seinen Schauspielern, die dann auch kamen, dass eine Bühne geschaffen wurde für die Leute, die eben keine mehr hatten. Es wurden Theateraufführungen gemacht, Lesungen fanden statt, Musikabende fanden statt und es waren immer Abende mit den Leuten, die früher in Deutschland berühmt waren und dort nicht mehr. Also sprich, da hat Alfred Polgar gelesen, da haben Leute gespielt wie Holländer, da haben auch Bekannte gelesen, die Großkopferten wie Thomas Mann oder so, aber es galt eigentlich, denen eine Bühne zu geben, die keine mehr hatten.
Mein Hauptort dieser Exzellenten und auch ihres Buches, das ist eben Kalifornien. Dort haben sich nicht nur eben die Superprominenten wie Thomas Mann, Leon Feuchtwanger oder Bertolt Brecht angesiedelt, weil viele zog es auch dahin, weil sie auf Hollywood gehofft haben, auf die Filmfirmen, die immer so Bedarf an guten Drehbuchautoren hatten und die Studios gaben etlichen auch befristete Verträge und mit Leopold Jessner saßen dann so Autoren wie Alfred Döblin, ja, Berlin-Alexanderplatz, Bestsellerautor, Heinrich Mann oder eben der Polgar, auch Ludwig Marcuse, der Philosoph, Ludwig, ja, genau. Und sogar ein Franz Werfel, der in den 1920er Jahren wirklich ein internationaler Star schon war, saßen da in den Writers Rooms und man denkt, wow, was für eine geballte Geistespower, warum wurde so wenig draus?
Na, die sprachen halt einfach die Sprache nicht.
Das war schon der erste Grund, ne?
Und außerdem waren diese Verträge befristet. Die galten als Eintrittskarte in die USA. Ohne diese Verträge gab es keine Visa für diese Leute. Und dann haben die da ihre Zeit abgesessen in den Studios. Und die Producers waren auch gar nicht interessiert an den Sachen, die die da gemacht haben. Döblin hat das mal als sitzhaft bezeichnet. Aber in meinem Buch geht es ja nicht um diese Autoren, von denen jeder spricht, sondern es geht um die Schauspieler und eben auch um Leopold Jessner. Der ist die Hauptfigur und er hat schon in Deutschland oder erst in Königsberg, da war er Leiter des neuen Schauspielhauses in Königsberg, hat dieses Theater zur wichtigsten Expressionistenbühne gemacht und wurde dann 1919 nach Berlin berufen. Und hat dann dort eigentlich den Staub der Jahrhunderte aus dem Theater gefegt. Er hat das Bühnenbild versachlicht, er hat unbekannte Schauspieler auf die Bühne gebracht, er hat unbekannte Autoren auf die Bühne gebracht. Also mit Repertoire und Ausstattung hat er das Theater modernisiert und mit seinen Schauspielern, so nenne ich sie immer, da gehört Alexander Granach dazu oder Fritz Kortner, Ernst Deutsch, hat er dann, die haben sich dann in L.E. wieder getroffen. Und diese Menschen hatten eben dort, weil sie die Sprache nicht sprachen, Englisch oder erst sehr mühselig erlernen mussten, keine Möglichkeit zu arbeiten.
Wie hielten die sich eigentlich über Wasser? Ich meine, man weiß die Geschichten beispielsweise von Heinrich Mann, der in so einer dürftigen Wohnung in Santa Monica gelebt hat und von den Almosen seines Bruders gespeist wurde, von Thomas, der in einer Villa wohnte mit Personal und allem Schnick und Schnuck. Aber wovon haben die Namenlosen wirklich im Wortsinn gelebt?
Ja. Es gab den European Film Fund. Der wurde gegründet von dem Agenten Paul Kohner und auch von Wilhelm Dieterle. Das war auch ein berühmter Schauspieler und Regisseur, der aber schon vor der Nazi-Zeit nach Amerika emigriert war und dort gut im Filmgeschäft untergekommen war. Und die Frau von Bruno Frank und das ist Liesel Frank und auch die Frau von Wilhelm Dieterle, Charlotte Dieterle, die leiteten diesen European Film Fund. Die haben Spenden gesammelt von wohlhabenderen Immigranten, deutsch-jüdischen Immigranten, aber die haben auch von Amerikanern Spenden bekommen und gut verdienende Schauspieler, zum Beispiel Marlene Dietrich oder so, die haben Prozente ihrer Gage abgegeben und mit diesem Geld haben die dann Leute wie Heinrich Mann oder auch Leopold Jessner oder Ludwig Marcuse und so weiter unterstützt. Also Leopold Jessner hat beispielsweise $50 bekommen pro Monat. Der Generalintendant des preußischen Schauspiels lebte in L.E. von Almosen.
Ihr Roman spielt aber nicht nur in Kalifornien, Frau Schädlich, sondern auch in Europa. Sie erzählen nämlich auch die Verfolgungsgeschichten der späteren Nachkommen. Zum Ende des Buchs widmen Sie ganze Kapitel auch den Schicksalen der in Europa gebliebenen Verwandten. Und die meisten wurden in Auschwitz und anderen Konzentrationsvernichtungslagern umgebracht. Im Anhang finden sich außerdem Gedenkblätter, fand ich sehr schön, auf denen Sie die Lebens- und Sterbedaten all dieser Menschen auflisten. Das war Ihnen wichtig?
Das war mir insofern wichtig, als die Kapitel über die in Deutschland Verbliebenen, das sind ja Verwandte von denen, die in Amerika sind, also der Emigrierten. Und ich wollte das so kontrapunktieren, ne? Das Paradies, in dem die da sitzen, in diesem Kalifornien, in dem es ja, auch wenn es einem schlecht ging, eigentlich immer noch gut ging. Und die Fallhöhe war einfach so groß, ne, für diese ehemaligen Berühmten, die dann da in L.E. von Almosen leben mussten. Aber nichtsdestotrotz war eben auch das Schicksal der Verbliebenen in Deutschland wichtig. Und auch für die, die da in L.E. waren, war es ja auch ein Hin- und Hergerissensein zwischen der alten und der neuen Heimat und dieser Untätigkeit, zu der sie verdammt waren, dass sie denen nicht helfen konnten. Man brauchte Geld, um Leute rüberzuholen. Die hatten aber keins. Und so wollte ich eben auch deren Schicksal schildern. Und im Übrigen rührt ja daher auch der Titel dieses Romans, denn es kommt ein Kabarettist vor, Erich Lowinski, der es übrigens nach L.E. tatsächlich schafft, aber sein Bruder nicht. Und der hatte eben in den 20er Jahren dieses berühmte Kabarett der Namenlosen, praktisch das Deutschland sucht den Superstar der 20er Jahre gewesen.
Jetzt haben Sie noch eine wunderbare Pointe aufgelöst, da hätte ich Sie auch noch gefragt, aber so. War herrlich jetzt, dankeschön. Kabarett der Namenlosen, der neue Roman von Susanne Schädlich, jetzt im Arco Verlag erschienen mit 244 Seiten für 22 Euro. Alles Gute dafür Ihnen, Frau
Vielen
Schädlich,
Dank.
Und schönen Dank für den Besuch, dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und jetzt schauen wir noch einmal ein aktuelles Bilderbuch an. Eine politische Graphic Novel. Jetzt über einen arabischen Fürsten. Mohammed bin Salman. Er ist 40 Jahre alt inzwischen, der Sohn des Königs von Saudi-Arabien, Thronfolger und eine inzwischen so bekannte Persönlichkeit, dass sein Name schon abgekürzt wird als MBS. Und genauso ist nun das Buch übertitelt, das die Franzosen Christophe Girard und Antoine Witkin gemeinschaftlich geschaffen haben. Witkin als investigativer Journalist, Girard als renommierter Comiczeichner. Und im Studio ist unser Kritiker Ingo Ahren. Guten Tag.
Hallo.
Ich musste den Namen selber erstmal googeln, aber dann wusste ich wieder sofort, wer das ist. Er soll MBS, Mohammed bin Salman, er soll den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul 2018 angeordnet haben. Alle Indizien weisen auf ihn hin. Wir haben es bei Mohammed bin Salman also wirklich mit einem Potentaten zu tun, wie er leider im Buche steht und auch in diesem.
Ja, lieber Herr Scholl, der süßeste Bruder, wie der Held der Graphic Novel, die gestern hier auf dem Prüfstand der Buchkritik stand, ist MBS sicher nicht. Er gehört schon eher zu den bösen Brüdern der Internationale der Autokraten, die die Welt im Moment im Würgegriff halten. Unter denen, da gehört er sicher zu den Schlimmsten, weil er ähnlich wie Wladimir Putin ja mutmaßlich eben Regimegegner hat ermorden lassen. Das haben die Kollegen Trump und Orban ja noch nicht gebracht. Trotzdem unterscheidet ihn etwas von diesen anderen Potentaten, weil er mit diesem Masterplan Vision 2030, der jetzt überall auf Aufsehen erregt, eben so konsequent auf fossile Energien und auf Wissenschaft und Kunst setzt. Trump tritt Universitäten in Schutt und Asche, Bin Salman gründet sie, gründet sogar Kunstbiennalen. Insofern ist er auch in der Lesart des Buches eher ein aufgeklärter Despot.
Man auf den ersten Blick wirkt die Gestalt auch ja so von der Persönlichkeit wie ein Modernisierer, auch so wie so ein westlicher flamboyanter Playboy, ne, mit Basecappy und Designerklamotten, immer ein Handyknopf im Ohr und dann so auf zum Yachtclub nach Monaco, Formel 1, in der VIP-Loge gucken. Ich meine, er ist ja auch ganz maßgeblich daran beteiligt, die Fußball-WM nach Saudi-Arabien bekommen zu haben, 2034. Genau. Ich meine, wie ziehen denn die beiden Autoren so diese und die eben dann auch finsteren Geschichten um MBS auf? Vielleicht erstmal im Text von dem Antoine Witkin, ne? Er ist der Journalist.
Ja, also der Band ist insgesamt eigentlich der Versuch, diesen rasanten Umbruch in Folge dieser Modernisierungspolitik so ein bisschen transparent zu machen. Und die beiden Autoren, Witkin und Girard, die exemplifizieren das mit so einer Coming-of-Age-Geschichte von MBS. Also es wird sein Leben nacherzählt. Der Aufstieg dieses mäßig begabten, verwöhnten Prinzen mit einer, wie es im Buch heißt, unvernünftigen Leidenschaft für Videospiele, achter Sohn des Königs Salman, eben zum aufregendsten Staatsmodernisierer des Planeten derzeit. Und dieser Antoine Witkin ist ja investigativer Journalist, er ist auch Dokumentarfilmer, hat Filme über Putin, Gaddafi, auch Magda Goebbels gemacht. Der hat also MBS lange hinterher recherchiert, belegt also all diese dunklen Episoden, von denen Sie gerade sprechen, sehr gut. Und das macht er einmal, indem er eben einen auktorialen Erzähler anführt, der zum Beispiel so eine Episode erzählt, wie MBS seine eigene Mutter 5 Jahre lang unter Hausarrest hat stellen lassen, damit sie ihrem Mann, dem König, nicht die Thronfolgepläne ausredet, von denen er profitieren will. Und dann gibt es manchmal eben auch die Ich-Perspektive aus der Sicht von MBS, der liegt im Pool seiner Privatjacht, kreuzt durch den arabischen Golf und zitiert der UN-Generalsekretär Guterres ans Handy, um ihm mitzuteilen, dass er, MBS, jetzt der beste Vermittler in Sachen Ukraine-Krieg wäre. Und so dekliniert er diese Episoden durch und transportiert die Informationen, die er recherchiert hat.
Und wie sind die Bilder von dem Christoph Girard? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Christoph Girard, der ist Karikaturist, lehrt an der Kunstakademie in Nizza. Der hat so eher einen nüchtern dokumentarischen Zeichenstil, der sich jetzt weder besonders filigran noch irgendwie stilisiert oder orientalisch opulent. Er arbeitet mit so einem Schuss Expressionismus. Bei MBS betont er immer dessen markanten, dichten, schwarzen Vollbart. Der wirkt so ein bisschen, ich sage euch das mal in Anführungsstrichen, wie so ein Clan-Bruder mit so einer Mischung aus sardonischer Grinse und brutalem Jähzorn. Gibt so eine wunderbare Szene in dem Buch, wo man MBS im Palast vor dem Laptop sitzen sieht. Er googelt und plötzlich springt er auf, ballt die Fäuste und sagt, wer mich noch einmal den Stock meines Vaters nennt, den reiße ich die Eingeweide heraus, weil er eben entdeckt hat, dass die Saudis ihm so einen despektierlichen Spitznamen geben. Und Gruseleffekte findet man jetzt eigentlich nicht. Die Khashoggi-Ermordung ist eigentlich so ein schwarzes Feld, wo nur in weißen Sprechblasen erklärt wird, was da konkret abläuft.
Was wollen die Autoren letztlich mit diesem Buch, Herr Arendt? Also warnen, aufklären, aufrütteln gar. Ich meine, MBS dürfte die Darstellung wohl nicht gefallen. Die beiden Autoren sollten sich wohl besser in Riad nicht blicken lassen, oder?
Also ich würde sagen, die Graphic Novel ist keine visuelle Anklageschrift. Stichwort Scharia, Menschenrechte, Todesstrafe. Sie ist auch keine reine Schurkengeschichte, obwohl MBS im Mittelpunkt steht und dann natürlich sehr schlecht wegkommt. Sondern sie wollen eben eher aufklären über diese Systemwidersprüche so eines Fata Morgana-ähnlichen Schlaraffenlandes. Und insofern würde ich sagen, mit dieser Mischung aus Visualisierung und Recherche ist Ihnen das außerordentlich gut gelungen. Ein Stück visuelle Aufklärung.
Danke. Ingo Arendt über MBS, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Das grafische Sachbuch, die Graphic Novel von Antoine Witkin und Christoph Girard, jetzt im Wiener Verlag Behow Books veröffentlicht, mit 136 Seiten für 26 Euro. Marisa Knöpfli hat es übersetzt. Und jetzt noch zu einem im Wortsinn weiteren schönen Literaturpreis, wirklich schönen. Vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie in der Buchhandlung sind. Ich schaue mir immer so gerne die Bücher an, die so auf gesonderten Tischen liegen. Das sind so oft die Hingucker, die besonders schön gestalteten in Format, Schrift und Farbe. Und eben solche Bücher prämiert jedes Jahr die Stiftung Buchkunst. Jetzt war es wieder soweit. Aus 600 eingereichten Werken wurden die 25 schönsten Bücher des Jahres 2025 gekürt. Julia Eickmann war bei der Verleihung in Berlin dabei.
Da liegen sie. Vom grellbunten Kochbuch Gemüsefreunde zum massiven Joinery-Kompendium, das auf 900 Seiten traditionelle Holzverbindungen in grafisch schlichten Schritt-für-Schritt-Anleitungen präsentiert. Die 25 schönsten Bücher des Jahres sind auf den ersten Blick vor allem vielfältig. Mit der Frage, was eigentlich ein schönes Buch ist, hat sich Jurorin Krisch Knigge, Gründerin der Designagentur Studio Grau, selbst schwer getan.
Ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich, wenn alles perfekt ist und es kommt dieses eine Etwas, was man nicht fassen kann, und dann wird es wie zu so einem Raum, es ist wie ein Resonanzkörper irgendwie, und man tritt in Beziehung mit diesem Buch und es macht etwas mit einem, und das ist etwas, was man schön findet, weil manche Bücher, obwohl perfekt gestaltet, fehlt ihnen aber dieses eine Quäntchen, was es halt zu diesem Resonanzkörper macht, der einfach etwas in einem in Schwingung setzt.
Ob es die gleichen Aspekte sind, die einen in Schwingungen versetzen, konnten die Besucherinnen nach der Präsentation hautnah spüren. Das große Anfassen ging los. Ehrfürchtig wurde über Seiten gestrichen, geblättert, sogar geschüttelt.
Also man muss die Bücher anfassen. Was wir gar nicht mögen, sind Vitrinen, also so wie man das früher aber vielleicht auch manchmal gemacht hat.
Sagt die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, Birte Kräft.
Ein schönes Buch, das ist nicht mehr das große, leinengebundene, dicke Kunstbuch unbedingt, ja, mit Schutzumschlag, sondern es sind durchaus auch die leisen und kleinen Bücher, gut typografierte Bücher, mit Liebe und viel Zeit veröffentlicht. Das wollen wir, dass die Menschen genau das machen, sich die Bücher angucken, anfassen und eintauchen.
Viel angefasst wurde das Kunstbuch Without Full Disclosure. Die Spuren der speckigen Finger hinterlassen deutliche Abdrücke auf dem Werk, das die Ausmaße eines Telefonbuchs hat und auf ähnlich dünnem Papier gedruckt ist. Auf über 1000 Seiten listet Zung Thieu hier Chemikalien auf, die in den USA für das umstrittene Fracking eingesetzt werden. Immer wieder überlagern die Zahlen und Buchstaben Schwarz-Weiß-Fotografien von Landschaften, die in Deutschland für Fracking in Frage kämen.
Und deswegen ist auch diese Wahl, dieses labbrige, telefonbuchartige, genau das Richtige. Es ist kein Buch, was ein Hardcover und einen Leineneinband braucht und einen Schutzumschlag, sondern es soll ja auch so ein bisschen diese Schande im Grunde zeigen.
Mit viel Liebe zum Detail ist das ausgezeichnete Fachbuch Raving the Curtain von Oksana Gorinovic gestaltet. Ein üppiges Kompendium zu den Nationaltheatern in Vilnius und Minsk.
Es ist wahnsinnig schwierig, Gelder für Theoriebücher aufzutreiben. Vor allem, wenn man sie schön machen möchte. Das heißt, wir hatten einen gewissen ökonomischen Druck, dieses Buch zu produzieren.
Heißt im Klartext, einige der beeindruckenden Architekturfotos hat der Designer Florian Lamm selbst aufgenommen, die hochwertige Purpurkartonage über Beziehungen bekommen und auf den Buchrücken haben die Designer ganz verzichtet. Ein um den Buchblock gelegter Schutzumschlag erspart die weitere Verarbeitung und eine Menge Geld.
Ich glaube, ökonomische Zwänge sind nicht unbedingt ein Mangel, sondern sind eine Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, indem wir andere Ideen als den Standard machen müssen. Wie kann ich das, was als Mangel tituliert werden würde, vielleicht in etwas bringen, was nicht als Mangel wahrgenommen wird? Und wie kann ich da ein Spiel entwickeln über eine Materialität? Weil Materialität ist für mich das, was mehr oder minder Bücher legitimiert. Wenn ich keine Materialität habe, kann ich auch ein PDF lesen.
Die schönsten Bücher 2025. Sie reisen übrigens auch traditionell in einer Wanderausstellung quer durch die Republik. Zurzeit sind in Zittau, Landshut, Schwerte und Reutlingen die Bände zu sehen, die letztes Jahr ausgezeichnet wurden. Die diesjährigen Preisträger werden dann ab September zu sehen sein. Und wo? Dafür hat die Stiftung Buchkunst eine eigene Website eingerichtet. Ganz leicht im Netz zu finden. Einfach die Worte Buchkunst und Wanderausstellung in die Suchmaschine eingeben. Und wir freuen uns jetzt in der Lesart über hohen internationalen Besuch. Sie stammt aus Mexiko, wurde in den USA eine Top-Akademikerin und als Schriftstellerin kommt sie jetzt frisch gekürt mit dem Pulitzer-Preis. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Cristina Rivera Garza. Welcome.
Yeah, thank you. I'm happy to be here.
Erstmal herzlichen Glückwunsch auch von uns. Sie haben den Pulitzer-Preis für Ihr jüngstes Buch erhalten, eine autobiografische Recherche über eine Tragödie Ihrer Familie, die Ermordung Ihrer Schwester Liliana im Jahr 1990. Es ist ein ja wirklich markerschütterndes Buch, Frau Garza. Und wir werden Sie hier in der Lesart dazu ausführlich hören, wenn der Band auf Deutsch erscheint Mitte Juli. Jetzt aber sind Sie hier in Berlin in einer anderen Rolle. Sie sind Curator in Residence, Kuratorin für das anstehende Internationale Literaturfestival Berlin im September. Was ist das für eine Aufgabe für Sie?
Bueno, estoy de regreso en Berlín, una ciudad que se ha convertido en mi casa fuera de casa.
Nun, ich bin erneut in Berlin. Es ist hier eine Stadt, die sozusagen zu einer zweiten Zuhause von mir geworden ist und ich empfinde es als großes Privileg, mit einer Gruppe von sehr erfahrenen Menschen in der Organisation dieses Festivals zusammenarbeiten zu können und ich möchte gerne zu diesem Festival beitragen, in dieser kosmopolitischen und vielseitigen Stadt ein gegenwärtiges und und interdisziplinäres Festival, in dem wir über hoffentlich viele literarische Themen sprechen werden können.
A los asuntos eminentemente literarios.
Sie haben vermutlich auch ganz schöne Preiserinnerungen an Berlin, Frau Garzer. Vor 20 Jahren, 2005, wurden Sie ja mit dem Anna-Segers-Preis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war auf dem Literaturfestival der nigerianische Schriftsteller Helon Habila, ein solcher Kurator in Residenz. Er lebt ebenfalls wie Sie in den USA. Er hat viele afrikanische Stimmen zum Festival gebracht. Was sind Ihre Ideen, Frau Garzer? Wie soll Ihr Festival aussehen? Sie haben es schon ein bisschen erläutert, aber haben Sie schon Namen im Blick, wen Sie vielleicht einladen wollen?
Sie. Estoy trabajando sobre todo con escritoras y escritores.
Ja, ich arbeite vor allem mit spanischsprachigen Autoren und Autorinnen. Das sind vor allem lateinamerikanische, aber auch nordamerikanische. Die USA sind ja das zweitgrößte spanischsprachige Land der Welt. Und es geht mir vor allem darum, Menschen einzuladen, die vielseitig sind, die sowohl Romane schreiben als auch Gedichte, die sowohl schreiben als auch politisch aktiv sind. Darum geht es mir immer auch in einem Gedanken an die gegenwärtige Welt, also Gegenwartsliteratur. Dafür laden wir natürlich bekannte Autoren ein, die allen etwas sagen. Aber ich denke, es ist auch die Verantwortung so eines Festivals, Menschen einzuladen, die hierzulande vielleicht weniger bekannt sind. Deswegen laden wir auch Leute ein, die in Deutschland vielleicht noch nicht so viele kennen, die aber aus ihrem Kulturkreis, aus ihrer Heimat viel Qualität und Interessantes mitbringen und die hervorragend sind.
Pero que vienen con una gran tradición y experiencia de cada una de sus regiones.
Keine kulturell-literarische Veranstaltung, Mrs. Garza, kann sich derzeit freimachen von der dramatisch-tragischen politischen Weltlage. Auch beim Internationalen Literaturfestival wird das wohl so sein. Und natürlich verfolgen wir hier in Deutschland besonders den Kulturkampf, den die Trump-Regierung in den USA entfesselt hat gegen alle kulturelle Vielfalt, Diversität. Vor allem die akademische Welt wird in ihren Grundfesten angegriffen. Mittel werden gekürzt. Studierende aus dem Ausland sollen verschwinden, gar nicht mehr erst ins Land kommen. Das muss für Sie als Wissenschaftlerin, Professorin schlimm sein, oder?
Definitivamente es un momento de grandes retos.
Definitiv, es ist ein Moment großer Bedrohung. Ich denke da vor allem an meine Studenten. Viele von ihnen sind Einwanderer der ersten Generation. Viele sind durch die DACA-Regelung geschützt in ihrem Bleiberecht. Das heißt, sie werden nicht ausgewiesen oder haben sozusagen einen legalen Status. Es ist etwas, was uns alle besorgt. Und im Festival möchte ich dieses Thema der Migration auch ganz nach vorne bringen. Da geht es einmal auch um viele Autoren, die selbst Migranten sind oder über Migration schreiben. Dann gibt es auch welche, die in Berlin leben oder andere, wie zum Beispiel Javier Zamora, ein in den USA lebender Mann, der aus El Salvador gekommen ist und diesen Weg als Kind zurückgelegt hat. Da gibt es interessante Fragen, wie diese Menschen die Migration erlebt haben. Andere Themen sind zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt und Feminismus. Das sind die Themen, die uns bewegen und zu denen die Literatur einiges zu sagen hat.
Y sobre los que la literatura tiene mucho que hacer.
Wir freuen uns, Mrs. Garzer, dass Sie erstmal bei uns sind, jetzt hier in Good Old Cultural Europe, im alten, guten kulturellen Europa. Haben Sie eigentlich deutsche Bücher dabei? Interessiert Sie deutsche Literatur?
Yo viví en Berlín año y medio, hace muy poco.
Ich habe ja schon anderthalb Jahre in Berlin gelebt, dank der American Academy. Und in dieser Zeit habe ich auch versucht, Deutsch zu lernen und bin komplett gescheitert. Aber was die deutsche Literatur betrifft, interessiert mich vor allem die migrantische Literatur. Also die Literatur von Autoren, die nach Berlin gekommen sind zum Beispiel und hier schreiben. Das spiegelt sich auch in meiner Teilnahme am Festival als eifriger Leserin. Und das ist dann diese Literatur, die mir besonders wichtig ist.
Fein, dass Sie bei uns sind. Genießen Sie Berlin. Im Sommer ist es hier wirklich schön. Und vielen Dank, Mrs. Garza, dass Sie bei uns waren.
Thank you so much for your questions. And thanks to this wonderful translator. You've done such a great work. Thank you.
Vielen Dank, Ms. Garza. Auch ein nettes Dankeschön an unsere Übersetzerin und Kollegin Marei Amia, die dieses Gespräch übertragen hat. Die Pulitzer-Preisträgerin aus Mexiko und den USA, Cristina Rivera Garza. Ab jetzt Curator in Residence, Kuratorin für das Internationale Literaturfestival. Und sie wird auch die Eröffnungsrede dann halten am 11. September.